Erster Johannesbrief, heute Abend das zweite Kapitel. Wenn wir diesen Brief besser verstehen wollen, ist es gut, uns hineinzuversetzen in jene erste Zeit des Christentums. Unser Herr Jesus hatte 12 Jünger. Der eine wurde untreu, hat ihn verraten. Er wurde aber ersetzt aus einer Gruppe von Jüngern, die über die 12 hinaus ebenfalls irgendwann, irgendwo Jesus nachgefolgt waren. Von Anfang an praktisch. Es gab also von Anfang an mehr als diese 12. Und aus der übrigen Schar von Jüngern wurde dann einer gewählt, der den Judas, der dann schon gestorben war, ersetzen sollte. Jesus hatte nicht nur 12 Jünger, er hatte auch einige leibliche Geschwister, Halbbrüder und Halbschwestern. Er war der Einzige in der Familie, der den Josef nicht zum Vater hatte, sondern den himmlischen Vater im Himmel als Vater hatte. Aber von derselben Mutter waren einige andere Geschwister hervorgegangen. Diese Geschwister hatten es schwierig, Jesus anzuerkennen als das, das er wirklich war. Sogar seine Mutter, vielleicht auch sein Vater, hatten Schwierigkeiten. Aber als Jesus starb, irgendwann um diese Zeit haben seine Brüder und Schwestern sich offenbar neu besonnen und eingesehen, wer es wirklich war, mit dem sie gelebt hatten. Und als Jesus bereits auferstanden war und gen Himmel gefahren war, treffen wir diese in der Mitte der Jünger Jesu, die sich in Jerusalem versammeln, bevor der Heilige Geist kommt. Maria ist dabei und ihre Kinder. Jesus ist jetzt nicht dabei. In einem gewissen Sinne ist er doch dabei, im Geiste. Und um ihn versammeln sie sich, wie wenn er da wäre. Einer von diesen Brüdern, diesen Halbbrüdern von Jesus, hieß Jakobus. Das ist der dritte wahrscheinlich. Wir haben wohl 2 Jünger, die Jakobus hießen, aus den 12. Und hier ist ein weiterer. Die dürfen also nicht verwechselt werden. Der Halbbruder von Jesus hat uns einen Brief gegeben, den wir im Neuen Testament haben. Dieser Halbbruder war ein angesehener Pfeiler in der Gemeinde in Jerusalem. Also diese 12 Jünger und der Jakobus und dann später Saulus, der dann auch Paulus genannt wurde, der ebenfalls als Apostel gerufen wurde, das waren Männer, die ihre Botschaft, ihre Christusbotschaft, ihr Evangelium unmittelbar von Jesus Christus bekommen haben. Und diese bilden eine kleine Gruppe von Aposteln für sich. Es gab noch andere Männer, die ebenfalls Apostel genannt wurden, weil sie Gesandte waren. Apostel heißt ganz schlicht zu Deutsch Gesandter. Sie waren Missionare, wie sie heute haben, aber sie hatten nicht dieselbe Vollmacht, weil sie ihre Botschaft nicht unmittelbar von Jesus bekommen hatten. Es sind also insgesamt 14 grundlegende apostolische Jünger Jesu, Apostel Jesu, die seine Botschaft deutlich von ihm bekommen haben und sie weitergeben. Und nach dem Wort des Apostels Paulus legen diese das Fundament für die Gemeinde. Das Fundament ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist uns gegeben, unter anderem von Aposteln, aber nicht nur von Aposteln. Paulus sagt, Apostel und Propheten, Propheten des Alten Testamentes, hatten bereits alttestamentliches Wort Gottes gegeben. Das lag zu dieser Zeit bereits vor. Die ganzen 39 Bücher des Alten Testamentes hatte man zu Jesu Zeit. Und die Apostel hatten diese, das war ihre Bibel. Jetzt war das Wort von Jesus hinzugekommen und Jesus gab diesen Aposteln durch den Heiligen Geist noch mehr Wort Gottes. Einige von diesen Aposteln haben dann also uns auch Schriftliches hinterlassen. Das sind Matthäus, Johannes, Paulus, Jakobus, Petrus. Diese haben uns Briefe oder Bücher hinterlassen, die wir im Neuen Testament haben. Wir haben aber noch mehr Bücher im Neuen Testament. Aber sie sind nicht von Aposteln geschrieben. Sie sind von Propheten geschrieben. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der für einen anderen spricht, ein Sprecher. Man hat sie auch zu alter Zeit Seher genannt, weil sie schauten, was Gott ihnen zeigte, in Bildform, und so wurden sie Seher genannt. Sie sahen, was Gott zeigen wollte, auch sogar in die Zukunft hinein. Also sie können Sprecher genannt werden oder Seher. Das allgemeine Wort ist Prophet, aber das ist ein Fremdwort eigentlich, ein Lehnwort aus dem Griechischen. Prophet ist ein griechisches Wort, deutsch ausgesprochen. Und das bedeutet jemand, der für einen anderen spricht. Ein göttlicher Prophet ist ein Mensch, der für Gott spricht, jemand, dem Gott etwas geoffenbart hat und er gibt es weiter. Und solche hat Gott gebraucht, um uns die Bibel zu geben. Die Apostel, die uns Wort Gottes gegeben haben, waren auch, deswegen gerade, weil sie uns Bibelwort gegeben haben, Propheten. Aber sie waren nicht die einzigen, es waren noch andere, wie ich eben gesagt habe. Zum Beispiel Judas, der Halbbruder von Jesus, hat uns einen Brief hinterlassen. Lukas hat uns ein Evangelium hinterlassen. Markus hat uns ein Evangelium gegeben. Solche waren nicht Apostel, sondern Propheten, denen Gott Wort Gottes gab, das sie aufzeichneten und wir nun in der Bibel haben, im Neuen Testament. Dieses Wort ist prophetisches Wort oder apostolisches Wort. Das heißt, es ist das Wort von Aposteln und Propheten uns gegeben, wie Paulus es in Epheser 2 und Kapitel 3 sagt. Wir bauen heute auf diesem Wort, auf diesem Fundament, das gelegt wurde von Aposteln und Propheten. Diese Botschaft von diesen Aposteln und Propheten gegeben, hat seinen Sinn, seinen Zweck. Und was ist dieser? Der Apostel Johannes sagt uns hier in seinem Beitrag zum Neuen Testament, dieses Wort dient dazu, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können und Gemeinschaft miteinander. Wenn wir unsere stille Zeit zu Hause haben, dann beginnt sie am besten damit, dass wir das Wort Gottes aufschlagen, nicht nur beten, sondern uns anschauen, was Gott hat schreiben lassen. Und wir lesen es, denken darüber nach, Manchmal lesen wir mehr, manchmal weniger. Manchmal denken wir weniger darüber nach, weil wir viel gelesen haben. Das braucht seine Zeit. Manchmal lesen wir weniger und denken vielleicht mehr darüber nach. Und dann dürfen wir im Gebet antworten auf das, was wir gelesen haben. Viele Christen haben eine solche stille Zeit, jeden Tag. Manchmal mehr als einmal. Das sind so kleine Oasen, von denen wir geistlich leben. Fehlt das, dann verkümmern wir. Und viele Christen kennen diese stille Zeit nicht und verkümmern auch. Und sie haben nichts mitzubringen, wenn sie in die Zusammenkunft der Gläubigen kommen. Sie sitzen da und hören zu und gehen wieder weiter. Sie sind Platzfüller, aber nicht Beitragende zum Wohl der Gemeinde Jesu. Jeder von uns sollte früher oder später etwas haben, das er beiträgt zum Wohl anderer, irgendwie in Wort oder in Tat. Wir leben also von diesem Wort, das uns gegeben worden ist, damit wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben und Gemeinschaft miteinander. Deshalb wird überall auf der Welt, wo Kinder Gottes sich im Namen Jesu versammeln, die Bibel aufgeschlagen. Deshalb wird in diesen Zusammenkünften zu Jesus gebetet und zum Vater von Jesus, der unser Vater geworden ist, weil Jesus unser Retter geworden ist. Deshalb singen wir zu ihm. Deshalb singen wir zueinander und reden wir zueinander und versuchen einander aufzubauen. Aber wir leben von diesem Apostelwort, von diesem Prophetenwort im Alten und im Neuen Testament. Auf dieser Linie schreibt der Apostel Johannes. Er sagt, ich bin einer von denen, die dabei waren. Und ich bringe euch Botschaft von Jesus. Und wir haben Verschiedenes gehört und das sagen wir euch weiter, damit ihr auch mit uns Gemeinschaft haben dürft. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also, der erste Johannesbrief teilt uns mit etwas vom Wert dieser Botschaft der ersten Apostel und Propheten. Und diese Botschaft, sagt Johannes, teilt uns mit, wer Gott ist. Jesus hat einmal gesagt, darin besteht das ewige Leben, dass man Gott kennt, dass man ihn kennt, Gemeinschaft mit ihm hat, ihn lieb hat. Wenn zwei junge Menschen sich ineinander verlieben, dann spricht man davon, dass sie sich kennengelernt haben. Das gehört zusammen. Wenn man jemanden kennt, dass man ihn bejaht, ihn anerkennt und sogar lieb gewinnt. So lebt die Gemeinschaft, die Gesellschaft und ganz besonders die christliche Gemeinschaft. Und so leben wir mit Gott. Wir lernen ihn kennen und wir lieben ihn. Dazu ist uns das Wort Gottes gegeben, damit wir ihn kennenlernen und lieben lernen, Gemeinschaft mit ihm haben. Also, Johannes schreibt uns etwas über den Gott, den Vater von Jesus Christus, den wir kennengelernt haben. Und er sagt auch, was es bedeutet, wenn wir mit diesem Gott zusammen leben. Wer Gott kennengelernt hat, besonders als seinen persönlichen Retter und Herrn, und wer ihn lieben gelernt hat, der lebt mit Gott. Und Johannes zeigt uns nun, was das bedeutet. Wenn man mit Gott verbunden ist, Gemeinschaft mit ihm hat, ihn liebt, ihn kennt. In Kapitel 1 seines Briefes, so betrachteten wir es gestern Abend, sagt er, das heißt, dass Gott sich geoffenbart hat und dass Gott auch uns offenbart. Er zeigt uns, wer wir sind. Die meisten Menschen wissen nicht, wer sie sind. Sie haben wohl Selbstbewusstsein und manchmal ein sehr starkes, aber sie haben nicht Selbsterkenntnis notwendigerweise. Schon ein griechischer Philosoph sah die große Wichtigkeit, sich selbst zu erkennen. Aber wir lernen uns selbst erst dann wirklich kennen, wenn wir unseren Schöpfer kennenlernen. Und über ihn lernen wir wiederum uns selbst kennen. Gleichsam wie wenn wir in einen Spiegel schauen würden. Die Bibel spricht davon, dass Freunde einander ergänzen, wie wenn sie ineinander ins Angesicht schauen und wie in einen Spiegel schauen, so ungefähr. Und die Bibel sagt, wir dürfen in den Spiegel des Wortes Gottes schauen, wo wir Jesus sehen, und so haben wir Gemeinschaft. Aber da lernen wir uns selbst ebenfalls kennen. Und da merken wir, dass wir teilhaben an dem Sündenfall von unseren ersten Eltern Adam und Eva. Dass wir befleckt sind, Sünder sind, von Natur. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann ist uns die Schuld als solche vergeben. Aber wir werden nicht sündlos. Die Apostel wissen, dass auch sie fehlerhaft sind. Jakobus sagt zum Beispiel, wenn wir zur Sünde versucht werden, dann kommt das von uns selbst, innerhalb von uns. Es kann auch von Satan kommen, wie bei Eva damals. Aber heute kommt es nicht nur von Satan, sondern auch von uns selbst, weil wir in Sünden geboren sind. Und diese Sünde, diese Erbsünde, wird nicht gelöscht, bis wir ein anderes Wesen werden, wenn Jesus kommt. Dann werden wir verwandelt. Und dann schwindet dieses, wie soll ich es jetzt sagen, dieses Magnet, das uns gleichsam immer wieder herabziehen will. Dieses Gesetz, nennt es Paulus, das uns zur Sünde führen will. Gott sei Dank, wenn wir Jesus in uns wohnen haben, seinen Heiligen Geist, sein Wort, dann muss dieser Magnet uns nicht anziehen. Dann können wir widerstehen und wir können im Sieg leben. Aber die Versuchung ist da, der Versuch, uns zum Sündigen zu kriegen. Und das wird aufgedeckt, wenn wir mit Gott Schritt halten, in der stillen Zeit, im Gehorsam, im Dienst und so weiter. Dann merken wir im Umgang miteinander, im Umgang mit unserem Herrn, aha, da ist ein Schwachpunkt. Da bin ich schuldig geworden. Und dann gehen wir in die Reue, in die Buße, in die Umkehr und wir erfahren Reinigung, wie Johannes das hier beschreibt in Kapitel 1. Wenn wir zugeben, dass wir gesündigt haben und das bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Denn wir haben, sagt er, einen Fürsprecher beim Vater, und das kommt jetzt in Kapitel 2. Wir lernen also uns selbst kennen und wir lernen die Sünde zu bekennen. In Kapitel 2 haben wir ein weiteres. Wer mit einem Gott des Lichtes lebt, der ist nicht nur schuldig, seine Sünden zu bekennen und zu bereinigen, wenn sie vorkommen, sondern es muss einen Schritt weitergehen. Wie schon gesagt, es soll dahin kommen, dass wir ein Siegesleben führen. Und davon spricht Kapitel 2. Und da möchten wir nun beginnen zu lesen. Und wer die Bibel dabei hat, darf mitlesen. Mein Text wird ein wenig anders lauten, aber nicht allzu stark anders. Wir wollen ihn zusammen betrachten. Wenn ihr keine Bibel mitgebracht habt, dann hört gut zu. Meine Kindlein, sagt Johannes. Das heißt also, dass er weiß, dass sie Christen sind. Er ist der ältere Christ, schon alt geworden. Sie sind Kinder Gottes. Und er nennt sie gern mit diesem Liebeswort, meine Kindlein. Er ist ein Apostel Jesu und da darf er so zu anderen Christen reden oder schreiben. Meine Kindlein heißt, dass der Apostel diese Christen für Kinder Gottes betrachtet. Und was hat er ihnen zu sagen? Er teilt ihnen noch einmal mit, warum er den Brief schreibt. Das hat er schon zweimal getan. Das tut er einige Male in diesem Brief. Er sagt ihnen, warum er in Kontakt mit ihnen getreten ist, von denen er gehört hatte. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. In Kapitel 1 hat er gesagt, was wir zu tun haben, wenn wir sündigen. Und das ist schon sehr viel, das ist schon ein großes Vorrecht, dass wir unsere Sünden bekennen dürfen. Und nicht Schuldner bleiben müssen. Aber jetzt sagt er, ich schreibe euch nicht nur, damit ihr Vergebung bekommt, sondern ich schreibe euch, damit es nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Es sollte immer weniger und immer weniger vorkommen. Und jetzt möchte ich euch etwas mitteilen von der griechischen Sprache, in der Johannes ja geschrieben hat. Von zu Hause aus war er Jude und sprach Hebräisch oder Aramäisch, das Dialekt. Aber man schrieb, man verkehrte miteinander sehr stark in der griechischen Sprache. Das war damals die Weltsprache. Zwar wohnten sie in einem römischen Reich, aber selbst in Rom sprach man Griechisch, nicht nur Lateinisch. Lateinisch war die römische Sprache. Griechisch war die Verkehrssprache, die Literatursprache und so weiter. Es war die Weltsprache geworden, seit Alexander der Große die verschiedenen Länder erobert hatte und Griechisch geprägt hatte. Und deshalb sagte auch der Apostel Paulus, er ist ein Schuldner, den Juden und den Griechen, das heißt, die Griechen, das waren die Griechisch Sprechenden im Römischen Reich, das ganze Reich praktisch sprach Griechisch. Es war die große Sprache, in der man verkehrte. Und so hat Johannes auch in Griechisch geschrieben. Und in dieser griechischen Sprache kann man manchmal unterscheiden, ob etwas einfach so vorgekommen ist als etwas Einmaliges oder ob etwas immer wieder oder sogar ununterbrochen vorkommt. Wir können das ein wenig im Deutschen nachvollziehen. Ich kann sagen, ich bin Lehrer oder ich lehre oder ich bin am Lehren. Ich bin am Singen, ich bin am Reden. Das ist dann die sich fortsetzende Form, die kontinuierliche Form. Aber wenn ich sage, ich bin Lehrer, dann weiß man nicht, wie oft das geschieht. Das ist einfach mein Beruf vielleicht. Oder wenn ich sage, ich lehre, ja, wann, wo, wie oft. Das sind so Punkte, die dann vorkommen können. Aber wenn ich sage, ich bin am Gehen oder am Laufen oder am Lehren, dann ist das eine sich fortsetzende Bewegung, eine sich fortsetzende Tätigkeit. Und diesen Unterschied sollten wir uns merken im ersten Johannesbrief, weil es dort einige sehr wichtige Aussagen hat. Und wenn man die nicht versteht, kann man zu einer falschen Lehre geraten. Und jetzt will ich euch einmal etwas genauer lesen, wie es hier in den ersten Versen steht, im Grundtext. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit es nicht vorkommt als Ereignis, nicht einmal, dass es überhaupt nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Und wenn es vorkommt, er schreibt damit, sie Sieg bekommen über die Sünde. Aber er weiß, dass wir immer wieder doch in die Sünde fallen können. Und dann fügt er hinzu, und wenn es vorkommt, das ist ja der Unterschied zwischen einem Schaf und einem Schwein, nicht wahr? Das Schwein ist gern in der Pfütze. Das Schaf fühlt sich gar nicht wohl in so einer Umgebung. Wir sind zu Schafen geworden, die das Unreine am liebsten vermeiden, aber wir tappen immer wieder in die Pfütze. Und wenn es vorkommt, wenn es geschehen ist als ein einmaliges Ereignis hier und da, was dann? Dann haben wir stets, jetzt ist die kontinuierliche Form, dann haben wir durchgehend Tag und Nacht jemand, der vor Gott für uns dort einsteht. Einen Fürsprecher. Wir haben hier dasselbe Wort an dieser Stelle, das wir im Evangelium haben, wenn Luther übersetzt, Jesus habe gesagt, er werde einen Tröster senden. Eigentlich ist das nicht ganz das richtige Wort. Denn das Hauptwort, das wir auch dort haben und jetzt hier haben, heißt jemand, der sich der Sache eines anderen annimmt oder der gar gerufen wird, herbeigerufen wird, um sich einer Sache anzunehmen, der für einen anderen spricht, vielleicht vor Gericht oder vor jemandem, bei dem es Schwierigkeiten gegeben hat, in einer Lage, wo man einen anderen Mittler gleichsam braucht. Und diesen brauchen wir in dieser Welt und den brauchen wir vor Gott. Jesus hat einen Fürsprecher geschickt, einen Anwalt, der uns verteidigt, der sich unserer Sache annimmt. Wenn wir zum Beispiel Zeugnis ablegen, dann ist der Heilige Geist bei uns da, um uns zu helfen, unseren Mund aufzutun und das rechte Wort zu finden, ob das am Arbeitsplatz ist, in der Schule, auf der Straße, im Geschäft oder wo immer der Herr uns Gelegenheit gibt, ein Wort für ihn einzulegen. Der Heilige Geist führt die Kinder Gottes nicht nur in die Zusammenkunft der Gläubigen, sondern er führt sie von dort weg in die Welt hinein. Jeder woanders vielleicht, um dort ein Licht zu sein vor ungläubigen Menschen. Dort haben wir unseren Mann, unsere Frau zu stehen, in Wort und Tat als Licht und Salz. Und da ist der Heilige Geist mit einem jeden Kind Gottes und hilft ihm, wenn er bereit ist, gehorsam zu sein, den Mund aufzutun oder das zu tun, was gerade Gottes Wille ist. Es kann sehr verschieden sein. Wenn wir zum Beispiel für Jesus ein Wort einlegen oder sogar ein Zeugnis ablegen oder auf der Straße vielleicht eine Kurzpredigt halten, je nachdem es sich ergibt. Dann ist der Heilige Geist aber nicht nur bei uns, sondern er ist bei unserem Gegenüber, bei den anderen, die noch nicht Kinder Gottes sind, die das hören und sehen. Das dürfen wir wissen. Wir haben einen Fürsprecher im Heiligen Geist in der Welt. Er ist nicht nur in der Gemeinde, er ist auch in der Welt. Und wenn unser Zeugnis weitergegeben wird, ist er dort bei denen, die es hören, damit es dort ankommt. Nicht jeder öffnet sich dafür. Aber der Heilige Geist möchte unser Zeugnis gebrauchen, um andere zu überführen von Sünde und von der Gerechtigkeit, die Jesus für uns bereit hat. Und wenn die nicht angenommen wird vom zukünftigen Gericht, so sagt es Jesus. Der Heilige Geist ist da, um Menschen zu Jesus zu führen oder zu treiben. Wir haben also hier in dieser Welt am Heiligen Geist einen Anwalt, einen Verteidiger, jemanden, der sich unserer Sache, die wir noch wie Schafe unter die Wölfe geschickt werden, wie Lichter in dieser Welt, er nimmt sich unserer an. Und das ist wunderbar. Aber wir haben nicht nur einen Verteidiger, einen Fürsprecher hier in dieser Welt. Wir haben auch einen Fürsprecher beim Vater. Und von dem ist hier die Rede. Wenn es vorkommt, dass jemand sündigt, ein Christ, haben wir stets einen Fürsprecher vor dem Vater. Jesus Christus, einen Gerechten, jemanden, der als Gerechter, Sündloser, unsere Schuld und Sünde schon einmal ans Kreuz trug, aber dann wieder auferstand aus dem Tode, als Gerechter, weil er gerecht war, er konnte nicht im Grabe bleiben, weil er sündlos war, unsere Sünde konnte gleichsam im Grabe bleiben, er stieg hervor als reiner Gottes Sohn und die Auferstehung war das Siegel, die Garantie, das Zeugnis dafür, dass er unsere Schuld weggenommen hatte. Paulus sagt, zu unserer Rechtfertigung stand er auf, Römer Kapitel 4. Und dann fuhr er gen Himmel und dort vertritt er uns, denn wir sind zu Gott gekommen durch Jesus. Aber in Jesus sind wir zu Gott gekommen. Wir sind zu Jesus gekommen, eins mit ihm geworden im Heiligen Geist. Und er steht leibhaftig vor Gott und vertritt uns. Und wenn es vorkommt, dass wir in die Pfütze fielen und schmutzig wurden, befleckt durch Schuld, dann setzt sich Jesus dort für uns ein und sagt gleichsam zum Vater, das ist dein Kind, Vater. Ich habe mein Leben für ihn gelassen. Wir geben hier Raum zur Buße, Zeit zur Buße. Und der Heilige Geist ist dann hier unten bei uns am Werk, um diese Reumütigkeit zu bewirken, herbeizuführen, bis wir unsere Sünden bekennen. Und Jesus ist dann nur zu bereit, uns die Sünden zu vergeben. Er setzt sich für uns ein. Er ist dort beim Vater, der für uns spricht zum Guten. Das ist eine herrliche Nachricht. Gott will nicht, dass wir sündigen. Und wir sollen nicht sündigen, wenn wir mit einem Gott des Lichts leben. Aber es kann vorkommen, sagt Johannes. Und gerade dann, wann wir uns schuldig gemacht haben, werden wir nicht verworfen. Gerade dann haben wir jemanden, der uns unter die Arme greift und uns wieder auf die Beine stellen möchte, der uns vor dem Vater vertritt. Das ist wohltuende, glücklich machende Nachricht. Aber Johannes macht gleich deutlich, das hat seine Grenzen. Denkt daran, wenn es vorkommt, im nächsten Kapitel wird er schreiben, wenn jemand immer wieder in der Sünde lebt, wenn jemand gern in der Pfütze ist, kontinuierlich in der Sünde bleibt, dann ist das ein Zeichen, dass er kein Kind Gottes ist. Der ist dann ein Kind vom Feind Gottes, aber nicht ein Kind vom Freund Gottes, von Jesus. Das ist der Unterschied, sagt Johannes in Kapitel 3, zwischen Kindern Gottes und Kindern des Teufels, wo sie leben und wie sie leben. Christen leben nicht unausgesetzt in der Sünde. Aber es kann vorkommen, dass sie sich schuldig machen. Aber dann wollen sie wieder Buße tun. Wenn sie das nicht tun, dann sind sie auf dem Wege, sagt Paulus, abzufallen. Wann der Zeitpunkt kommt, das ist schwer für uns zu sagen. Aber wir müssen gewarnt sein, dass wir auf dem Wege zu diesem Zeitpunkt sind und werden gerufen, umzukehren, bevor es soweit kommt. Jesus tritt für uns ein, nicht damit wir Sünder bleiben und immer wieder sündigen, sondern damit wir nicht sündigen, sagt Johannes. Deshalb schreibt er es. Deshalb schreibt er, wenn es vorkommt, dass wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher, damit es nicht immer wieder vorkommt. Bei ihm ist viel Vergebung. Aber damit wir von der Sünde lassen, Paulus sagt, die Gnade Gottes ist erschienen, die erzieht uns zu einem gerechten Leben. Und jetzt fügt Johannes noch etwas hinzu. Wie köstlich das auch ist, dass wir einen persönlichen Fürsprecher haben. Aber lasst uns nicht nur an uns selbst denken. Johannes fügt hinzu, er ist die Versöhnung. Er tritt für uns ein, weil er unsere Schuld getragen hat. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, nicht nur für unsere Sünden, sondern für die ganze Welt ist er Versöhnung. Denkt an die Leute. Denkt nicht nur an euch selbst, dass ihr ein heiliges Leben führen wollt. Denkt an die Verlorenen, die noch keinen Fürsprecher haben. Versöhner ist Jesus für sie, aber nicht Fürsprecher. Sagt es ihnen, dass Jesus für sie gestorben ist, damit sie auch gerufen werden zu Jesus, Gemeinschaft mit uns und mit ihm haben. Das ist der zweite Teil dieser Botschaft. Wer mit einem Gott des Lichtes lebt, der hat die Möglichkeit, seine Sünden zu bekennen. Der ist aufgerufen, nicht zu sündigen. Und drittens, der ist aufgerufen, es anderen zu sagen. Wir machen weiter und lesen Vers 3 in 1. Johannes Kapitel 2. Und an diesem erkennen wir, dass wir ihn kennengelernt haben, wenn wir seine Gebote halten. Gestern Abend hörten wir etwas von Gesetz und Evangelium. Christen sind nicht gesetzlos. Sie sind frei geworden vom Gesetz in einem gewissen Sinne, aber sie sind frei geworden von der Strafverurteilung, vom Strafurteil des Gesetzes. Das Gesetz kann uns nicht mehr belangen. In diesem Sinne sind wir frei geworden von dem Schuldspruch des Gesetzes. Dieser Schuldspruch, mit dem das Gesetz uns schuldig sprechen musste, ist am Kreuz beseitigt worden. Christus hat alle unsere Schuld dort getragen. Aber von der Schuldigkeit, den Willen Gottes zu tun, werden wir nie befreit. Im Gegenteil. Paulus sagt uns, dass wir geradezu dazu gerettet wurden, damit wir ein gesetzmäßiges Leben führen, ein gerechtes Leben führen, nicht mehr Gesetzlose sein. Das heißt, dass wir unser Leben ausrichten, einreihen gleichsam nach dem Willen Gottes. Und dieser Wille Gottes ist in einem gewissen Sinne viel mehr noch als das alttestamentliche Gesetz Moses. Das alttestamentliche Gesetz hatte viele Einzelvorschriften und der Jude richtete sich nun nach diesen einzelnen Regeln aus. So lebt der Christ nicht. Er stellt nicht eine Reihe von Neujahrsvorsätzen auf und lebt nun nach seinem eigenen Gesetz. Er stellt auch nicht eine Reihe von Geboten auf, nach dem Alten Testament oder gar Neuen Testament, und sagt und hakt gleichsam ab, wenn er etwas eingehalten hat. Das ist nicht sein Vorbild oder das Bild nach der Karte, nach der er lebt. Er lebt nach Jesus. Jesus ist sein Gesetz. Jesu Wille ist sein Gebot. Aber dieser Wille harmoniert mit dem Willen Gottes, der im Worte Gottes im Alten Testament geoffenbart wurde. Und das Neue Testament teilt uns mit, dass die Mitte des Alten Testaments, das ganze Anliegen zusammengefasst, dass die Zusammenfassung des Gesetzes war in zwei Worten auszudrücken. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesem ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Aber das kann man erst, wenn die Liebe Gottes in der Person des Heiligen Geistes ausgegossen wurde in unseren Herzen. Dann ist das Herz, dann ist der Wille Gottes, das Gesetz, wie Jeremia sagt, in unser Herz hineingeschrieben. Nicht nur in das Gewissen, sondern in den ganzen inneren Menschen. Dann wollen wir von innen her Gott wohlgefällig sein, weil wir ihn lieben. Und wir wollen ihn ehren, ihm Ehre bereiten. Das heißt es, gesetzlich zu sein. Im richtigen Sinne des Wortes. Das heißt, sein Gebot zu tun. Und Johannes sagt uns, daran kann man Christen und Nichtchristen unterscheiden, unter anderem. Dass Christen solche Leute sind, die nach dem Gebot Jesu leben. Und Jesus war es, der Israel das Gesetz gegeben hatte. Jesus hat nie seine Meinung über Gut und Böse geändert. Und was für Israel Wille Gottes war, dass Israel Gott von ganzem Herzen lieben und dienen sollte, das bleibt so, das ist für alle Menschen so. An die römischen Christen schreibt Paulus in Römer 3, dass das Gesetz dazu dient, dass nicht nur der Mund eines Juden geschlossen werden muss, sondern damit aller Welt Mund tot gemacht wird, dass jeder seinen Mund halten muss vor Gott. Damit jeder als Schuldner vor Gott steht. Das heißt, das Gesetz, das Gott Israel gegeben hatte, war im Grunde der Wille Gottes für alle Menschen. Israel war es schuldig, Gottes Wort weiterzugeben an die umliegenden Völker. Als Volk hat es versagt. Einige waren gehorsam, Propheten, und wir lesen das im Alten Testament. Sie haben dann immer wieder Verkündigung gehabt für die umliegenden Völker, weit hinaus auch, für alle Welt eigentlich. Die waren wirklich Sprachrohr Gottes, Boten, Trompeten für Gott. Gottes Wille hat sich nie geändert in Bezug auf Gut und Böse. Und wenn wir Christen sind, dann werden wir nicht befreit von der Schuldigkeit, Gottes Willen zu tun. Im Gegenteil, wir werden gerettet, um fähig gemacht zu werden, den Willen Gottes zu tun. An die Römer schreibt Paulus, was das Gesetz nicht vermochte, das hat Gott getan. Zuerst hat er mit der Schuld aufgeräumt, mit der Sünde, und dann hat er seinen Geist gesandt, damit das, was vom Gesetz her das Richtige war, in uns erfüllt würde, in uns zustande käme. Und Christen sind dafür bekannt, sagt Johannes, dass sie solche sind, die den geraden Weg gehen, den schmalen Weg mit seiner Wegbegrenzung, die den richtigen Weg gehen, den Weg der rechten Straße, von dem Psalm 23 spricht, du führst mich auf rechter Straße, deines Namens wegen. Die sind dafür bekannt, dass sie gerechte Leute sind, dass sie ihr Wort halten, dass sie Gott lieben, dass sie ihn ehren. Dafür sind Christen bekannt. Und wenn sie nicht dafür bekannt sind, dann sind sie nicht Christen. Oder sie sind so krank, dass man sich fragt, ob sie noch Leben haben. Noch einmal. An diesem erkennen wir, dass wir ihn kennengelernt haben. Das hat irgendwann einmal angefangen. Wir waren nicht immer solche, die Jesus oder seinen Vater kannten. Aber irgendwann, bei mir war das 1935, als Zwölfjähriger, brach ich durch zum Licht und lernte Gott kennen, durch Jesus Christus, als meine Schuld vergeben wurde. Dann wird man wiedergeboren. Dann hat man Jesus kennengelernt, aber man wächst jetzt allmählich in der Erkenntnis Jesu, in der Erkenntnis Gottes. Und wer jetzt so Gott lieben gelernt hat, ihn kennengelernt hat, bei einem Gott des Lichts lebt, an dem ist zu erkennen, dass er ein Lichtkörper ist, dass er im Lichte lebt. Er hat nichts zu verbergen, zu verstecken. Er führt nichts im Schilde. Und er lebt ein leuchtendes Leben für Gott. Er ist Licht in dieser Welt und er ist Salz in dieser Welt, damit in der Umwelt nicht alles verkommt. Er ist ein guter Einfluss, dass die Schöpfung Gottes nicht verdirbt, sondern erhalten bleibt. An diesem sind die Christen zu erkennen, dass sie seine Gebote halten, von Anfang bis Ende, weil sie für Jesus leben. Wer sagt, ich habe ihn kennengelernt, und es gibt solche, allzu viele, und hält seine Gebote nicht. Er tut nicht, was Jesus sagt. Der ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Dein Wort ist Wahrheit, sagte Jesus. Der Geist ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit in Form von Jesus, Heiligem Geist und Wort Gottes, lebt nicht, befindet sich nicht in einem solchen Menschen, der solche Aussage macht, aber anders lebt. Da sind zweierlei Sprachen und die Sprache des Wandels, der Tat, ist lauter als die Sprache des Zeugnisses. Er sagt, ich bin Christ, aber er lebt nicht wie ein Christ, er lebt wie die Welt lebt, die Gott nicht kennt. Und Johannes sagt, die Wahrheit, die Gott uns als Gott des Lichtes, denken wir an Kapitel 1, Gott ist Licht, Und seine Wahrheit, sein Licht lebt nicht in seinem solchen Menschen. Also, wenn wir können jetzt hier etwas ableiten. Johannes spricht sehr einfach, aber sehr bedeutungsvoll, Schritt für Schritt. Er hat hier jetzt das Wort Wahrheit fallen lassen und das ist von Bedeutung. Wenn in einem solchen, der nicht so lebt, wie er spricht, die Wahrheit nicht ist, dann müssen wir umgekehrt folgern. Wenn jemand so leben kann, wie Jesus lebte, im Lichte lebt, im Lichte wandelt, seine Schuld bereut und bekennt und in der Gerechtigkeit lebt, den Willen Gottes tut, dann ist das, weil die Wahrheit in ihm lebt. Und jetzt wissen wir auch, wie wir Sieg haben können über die Sünde. Ein wenig Mathematik zwischendurch. Was machen 11 und 9? Nicht 20, in diesem Fall 119. 11 neben die 9 ist 119, nicht wahr? Nicht untereinander, sondern nebeneinander. Aber ich sage das ganz bewusst so, denn in Psalm 119, in dem Psalm 11 und 9, gibt es zwei Verse, Vers 9 zuerst und dann Vers 11, die diese Wahrheit beleuchten und uns verstehen helfen. Kennt ihr Vers 9? Wie wird ein junger Mensch, ein Jüngling, seinen Weg unsträflich gehen, das heißt, so gehen können, dass er nicht angeklagt werden muss, nicht bestraft werden müsste, unsträflich, ohne Strafe. Wie wird er ein reines Leben führen? Wann? Wenn er sich hält nach deinem Wort. Wenn er sich ausrichtet nach der Bibel. Und das heißt, dass er sich Zeit nehmen wird müssen für die Bibel, für das Wort Gottes, für die Wahrheit, für das Licht Gottes. Im selben Psalm 105. Dein Wort ist Leuchte für meinen Fuß auf meinem Weg. Also, jetzt die Augen ins Wort Gottes. Und dort will gelesen werden, dort will gegessen werden, dort will aufgenommen werden, dort wollen die Gedanken sein, Psalm 1. Der sinnt nach, Tag und Nacht. Luther übersetzt, der, wie sagt er? Der redet in seinem Gesetz Tag und Nacht. Das ist eine interessante Übersetzung. Das Hebräische sagt, er murmelt. Wer war schon in Israel? Waren einige von euch schon in Israel? Einige heben die Hand, ja. Wer war einmal in einer Judenschule oder in einer Synagoge, das heißt in der Schule in Israel? Das ist nicht jeder, der dort war. Vielleicht wenige. Wenn man die jüdischen jungen Leute lesen sieht oder hört, das ist sehr interessant. Die haben ein System, eine Methode. Die singen fast beim Lesen. Und der Kopf geht immer wieder so. Ja? Und die hebräische Bibel hat Zeichen für diesen Gesang, dieses Aufeinander, Auf und Ab, wenn man liest. Und die murmeln gleichsam, lesen halblaut. Ja. Nun lernen wir in der Schule, ich nehme an, das lernt man hier auch, dass man eigentlich ohne die Lippen zu bewegen lesen sollte. Mit den Augen und mit dem Kopf, mit dem Gedächt, mit den Gedanken, aber nicht mit dem Mund. Nun grundsätzlich ist das eine große Hilfe, dass man schnell lesen lernt. Flink die Augen hin und her wirft. Aber wenn man Dokumente liest, wenn man wichtige Schriften liest, Sätze, die höchst wichtig sind, dann ist es angebracht, mit dem Mund zu lesen, halblaut, damit das auch gleich ins eigene Ohr gerät. nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Mund, mit den Ohren, ganz dabei. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit es nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Ja. Das Hebräische sagt, deshalb hat Luther so übersetzt, redet, der murmelt. Murmelnd sinnt er nach, können wir etwas genauer übersetzen. Tag und Nacht. Nun, irgendwann muss er schlafen, das ist klar. Aber seine Gedanken leben im Wort Gottes. Und auch wenn er nachts auf dem Lager liegt, hat er etwas im Kopf und kann dann noch vor dem Herrn und mit dem Herrn Wort Gottes bewegen, wenn er nicht gerade schläft. So kann er einschlafen, so kann er sprechen, wenn er nachts aufwacht, so kann er morgens früh sprechen, wenn er morgens erwacht, sodass die Gedanken gleich beim Herrn sind. Wilhelm Busch sagte einmal, wie er aufstand. Da sitzt er auf der Bettkante, so ungefähr hat er gesagt, und da betet er gleich. Herr Jesus, ich danke dir für den neuen Tag, so ungefähr. Die Gedanken sofort beim Gott, beim Herrn. Wenn wir im Wort Gottes leben, dann geht es mit uns in die Nacht, begleitet uns durch die Nacht, begleitet es da am Morgen. Und wenn wir es dann wieder lesen, das sollten wir morgens nach Möglichkeit eine stille Zeit einlegen. Und dann gehen diese Verse mit uns, vielleicht schreibt man etwas auf ein Kärtchen, auf ein Stück Papier und nimmt es mit und kann es während des Tages irgendwo an der Haltestelle oder sonst wo repetieren, wiederholen. Und so lebt das Wort Gottes in einem. Die Wahrheit, wenn er sich ausrichtet, wie soll ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich ausrichtet nach deinem Wort. Und Vers 11. Und jetzt möchte ich Vers 11 etwas genauer wiedergeben nach dem Grundtext. Dein Wort habe ich aufgespeichert, aufgelagert in meinem Herzen, aufgestapelt in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist Johannes, 1. Johannes 2. Die Wahrheit ist dann in einem, damit man die Gebote Jesu hält, damit man den Willen Gottes tut, damit man Gott Freude macht, damit man ihm Ehre bereitet. Das ist das normale Leben eines Christen. Und dann kann er auch als Christ erkannt werden. Nicht nur an seinem äußeren Erscheinen, das gehört auch dazu, aber an seiner Lebensweise, an dem, wie er spricht und sich verhält von Tag zu Tag. Wer sagt, ich habe ihn kennengelernt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit nicht. Aber in dem, der seine Gebote hält und anders lebt, in dem ist die Wahrheit. Aber wer irgend sein Wort hält, erst muss es aber in uns sein, in diesem ist in Wahrheit die Liebe Gottes zur Vollendung gekommen. Jetzt bringt er wieder ein neues Wort. Ich weiß nicht, ob wir das bis jetzt hatten. Das Wort Liebe. Plötzlich erscheint es hier. Nun, wenn wir den ersten Johannesbrief immer wieder gelesen haben, und das habe ich auch getan, dann fällt einem so ein Wort nicht auf, wenn man den Johannesbrief dann wieder liest. Ich denke, heute fiel mir das zum ersten Mal auf, dass hier das Wort Liebe in diesem Brief zum ersten Mal vorkommt. Und dann frage ich mich, wieso bringt er plötzlich dieses Wort hinein? Wo fängt ein neuer Abschnitt an? Ist dies ein neuer Abschnitt? Was hat Johannes vor, wenn er so plötzlich neue Vokabeln einführt? Wahrheit plötzlich und jetzt Liebe Gottes. Aber wenn ich dann zurückschaue auf Kapitel 1, dann fällt mir auf, dass Johannes nur andere Wörter gebraucht, um dasselbe auszudrücken. Gott ist Licht. Gott ist Wahrheit. Gott ist Liebe. Liebe ist die Vollkommenheit Gottes. Licht und Liebe gehören zusammen. Johannes sagt, Gott ist beides. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und jetzt der nächste Gedanke. Wir haben Gemeinschaft mit dem Gott des Lichts. Solches schreibe ich euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies ist die Botschaft, die wir von diesem Jesus gehört haben, dass der Gott, mit dem wir Gemeinschaft haben, Licht ist. Wir haben also eine Gemeinschaft mit ihm. Wir kennen ihn. Das sind verschiedene Wörter, um dasselbe zum Ausdruck zu bringen. Aber wenn wir Gott kennengelernt haben, dann lieben wir ihn. Das geht nicht anders. Ein Gott der Liebe, den man kennt, den liebt man. Und wenn wir Gemeinsamkeiten mit ihm haben, dann ist die Liebe nicht nur in Gott, der Liebe ist, sondern auch in uns, die wir ja mit ihm verbunden sind. So ist der Text gleichsam ineinander verflochten, obwohl neue Glieder hinzukommen. Es ist wie eine Kette, dieser Brief, von Vers zu Vers. Wer irgend sein Wort hält, in diesem ist in Wahrheit, in Wahrhaftigkeit, die Liebe Gottes zur Vollendung gekommen. Das heißt, zum Ziel gekommen. Das wollte Gott. Johannes sagt, deshalb schreibe ich euch diesen Brief, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Das heißt, er will sie einbeziehen. Er weiß, dass sie schon einiges wissen, aber er will sie weiterführen, damit sie in der Gemeinschaft mit Gott zum Ziel der Liebe Gottes kommen. Damit nichts da ist zwischen uns und dem Herrn. Kein Schatten. Nur Liebe, nur Harmonie, nur Gehorsam, nur Friede, nur Freude, Frucht des Geistes. Ist das zu viel? Nein, das ist Himmel im Herzen, Himmel auf Erden. Dazu ruft uns die Botschaft der Apostel, die bei Jesus waren. Dazu kam Jesus vom Himmel hier auf die Erde, damit wir aus dieser sündigen Erde herauskämen und zum Himmel kämen, schon hier auf der Erde. Wusstet ihr, dass wir als Christen jetzt schon im Himmlischen sind? Im Epheserbrief steht es geschrieben. Christen leben auf einer höheren Ebene in dieser Welt. Sie leben in dieser Welt, aber gleichzeitig leben sie im Himmel. Und die apostolischen Briefe, die Briefe der Apostel, der neutestamentlichen Schreiber, sind uns gegeben, um zu zeigen, wie man auf Erden himmlisch lebt. Wie der Himmel einkehren kann in das einzelne Herz und in die Familien und in die Gemeinde, das heißt in die Gesellschaft, die dann zur Gemeinde wird. Einfache Worte mit reichem Inhalt. Wer irgend sein Wort hält, in diesem ist in Wahrheit die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. An diesem erkennen wir, daran ist zu sehen, dass wir in ihm sind. Nicht nur Gemeinschaft mit ihm haben, sondern ein Ineinander. Jesus hatte gebetet, so wie du in mir bist und ich in dir, so möchten doch meine Jünger in mir sein und ich in ihnen. Das war sein Anliegen. Daran erkennt man, dass jemand wirklich in Gemeinschaft mit Jesus und mit einem Gott des Lichts lebt. Wer sagt, er bleibe oder wohne oder befinde sich in ihm, ist verpflichtet, das gehört dazu, auch selbst auf die Weise zu wandeln, wie er wandelte. Das heißt nicht, dass man Sandalen tragen muss. Das heißt, dass man in der Liebe so lebt, wie Jesus lebte. Dass man lernt, so zu sprechen, wie Jesus sprach. So zu denken, wie Jesus dachte. Dass sein Geist in uns walten darf und uns ins Bild Jesu gestalten darf. Das kommt, wenn wir mit dem Wort Gottes leben und Gebetsgemeinschaft aufrechterhalten von Tag zu Tag in unserem Leben. Das schenke Gott in einem jeden persönlich, in seinem persönlichen Leben. Und das schenke Gott auch in unserem Gemeindeleben, nicht wahr? Und jetzt wollen wir wieder antworten mit Gebet, mit Dank, Bitte, Fürbitte, so wie der Herr es schenkt. Wir wollen wieder dazu aufstehen. Thank you.